Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Die Stunde der falschen Erzählungen. Kriegszeiten sind Zeiten der Demagogie. Das gilt auch für den russischen Krieg gegen die Ukraine. Und zwar für alle Seiten. Ein Beitrag von Gasttrommler Leo Ensel. Nicht umsonst lautet ein bekanntes Sprichwort: Das erste Opfer in einem Krieg ist immer die Wahrheit. Kriegszeiten sind Zeiten der Desinformation, der falschen Erzählungen, der verdrehten Worte, aus denen sich propagandistisches und politisches Kapital schlagen lässt. Vulgo, Zeiten der Lüge, und zwar auf allen Seiten. Stichwort Genozid. Kommen wir zunächst zur Seite des Aggressors. Hier fährt Präsident Putin die härtesten politischen Geschütze auf, die die russische Propaganda im Angebot hat. Im Donbass soll angeblich ein Genozid an der dortigen russischen oder mit Russland sympathisierenden Bevölkerung, ja was eigentlich, beendet oder wenigstens verhindert werden. Ziel des Militäroperation genannten russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist es, laut Putin, diese zu entnazifizieren und entmilitarisieren. An diesen Formulierungen stimmt am ehesten noch das letzte Wort, entmilitarisieren. Ansonsten ist alles falsch. Leider muss man dem russischen Präsidenten gegenüber fairerweise einräumen, dass zumindest der Missbrauch des Wortes Genozid durchaus nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Der Westen hat ihm auch hier, wie bei seiner gesamten Regime-Change-Operation in der Ukraine, bereits vor Jahrzehnten eine Steilvorlage geliefert im unsäglichen Auschwitz-Vergleich, mit dem der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer seiner Partei, den Grünen, im Frühjahr 1999 den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien schmackhaft gemacht hatte. Und da nimmt man die etwas zynisch anmutende Gedankenoperation, die Begriffe Kriegsopfer, Massaker und Genozid auf einer Ordinalskala mit fließenden Übergängen anzuordnen, so lässt sich Folgendes konstatieren. In jedem Krieg kommen Menschen, in der überwiegenden Mehrzahl Zivilisten, ums Leben. Kriegsopfer, mal als sogenannte Kollateralschäden, ebenfalls eine originär westliche Wortkreation, billigend in Kauf genommen, mal als Terrorakte zur Einschüchterung der Bevölkerung von den Tätern bewusst intendiert. Massaker sind Aktionen punktueller Massenmorde, wie sie beispielsweise die Einsatzgruppe der SS 1942-43 im Rahmen des sogenannten Antipartisanenkampfes in hunderten weißrussischen Dörfern oder amerikanische GIs im vietnamesischen My Lai verübten. Selbst die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki könnten wohl noch unter diesem Begriff rubrifiziert werden. Beim Begriff Genozid liegt die Messlatte allerdings sehr hoch. Immerhin geht es hier definitionsgemäß um die Ausrottung, oder jedenfalls deren Versuch, eines ganzen Volkes bzw. einer Volksgruppe oder, wie man heute eher sagen würde, einer gesamten Ethnie. Hiervon könnten, sofern sie dazu noch in der Lage wären, zum Beispiel die amerikanischen Ureinwohner, nahezu sämtliche Stämme, die Hereros in Namibia, die Armenier im Osmanischen Reich und die europäischen Juden ein infernalisches Lied singen. Bezogen auf den Donbass steht USZE-Angaben zufolge fest, dass der Krieg, den die Kiewer Zentralmacht Seite an Seite mit rechtsextremen Freikorpsverbänden seit April 2014 gegen die von Russland klandestin oder offen unterstützten Rebellenrepubliken Donetsk und Lugansk führt, mittlerweile um die 14.000 Menschen das Leben gekostet hat. Darunter mehr als 3.000 Zivilisten. Auszuschließen ist, wie bei allen Kriegen ebenfalls nicht, dass es hierbei auch zu lokalen Massakern an der Zivilbevölkerung gekommen sein mag. Ein schreckliches Massaker an der russischstämmigen ukrainischen Bevölkerung steht jedenfalls zweifelsfrei fest. Das Massaker in Odessa vom 2. Mai 2014, bei dem pro-russische Demonstranten von militanten Pro-Maidan-Aktivisten in das dortige Gewerkschaftsgebäude getrieben wurden, das anschließend in Brand gesetzt wurde. Mindestens 50 pro-russische Demonstranten kamen bei dieser Aktion ums Leben. Die meisten verbrannten lebendigen Leibes oder erstickten, andere stürzten sich aus den Fenstern in den Tod, während Ukrainer draußen das Gebäude abriegelten. Bis heute sind weder die näheren Umstände offiziell aufgeklärt worden, noch die Täter zur Rechenschaft gezogen. In der westlichen Berichterstattung war von diesem Massaker, wenn überhaupt, bestenfalls am Rande die Rede. Lässt sich aus alledem folgern, im Donbass habe ein Genozid stattgefunden oder dieser habe zumindest für den Fall einer Rückeroberung durch die Kiewer Zentralgewalt gedroht? Auch wenn im letzteren Falle schreckliche Massaker an der Zivilbevölkerung, nicht zuletzt durch ultranationalistische Paramilitärs, nicht auszuschließen gewesen wären, halte ich den Begriff Genozid hier für entschieden zu hoch gegriffen. In Klammern einzuräumen ist allerdings, dass die sehr weite völkerrechtliche Definition des Begriffes Genozid zum inflationären Gebrauch förmlich einlädt. Klammer zu. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass dieser Begriff von russischer Seite bereits im Sommer 2008 bemüht wurde, als georgische Truppen die abtrünnige Region Südossetien angegriffen hatten. Der georgische Angriff hatte damals 162 Menschen der südossetischen Bevölkerung das Leben gekostet, was aber bei allem Kriegsleid den Begriff Genozid keineswegs rechtfertigt. Diese Argumente gelten selbstverständlich auch in umgekehrter Richtung. Spätestens seit der Gräueltaten in Butscha und anderen Orten, die dringend gebotenen Untersuchungen der OSZE, um die nötige Klarheit zu schaffen, stehen noch aus, werden nun Genozidvorwürfe seitens der Ukraine gegen Russland immer lauter erhoben. Aber auch hier gilt, punktuelle Massaker, so grausig sie auch sein mögen, rechtfertigen noch nicht den Begriff Genozid. Stichwort entnazifizieren. Neben einer Entmilitarisierung des Landes und der Beendigung bzw. Verhinderung eines angeblichen Genozids ist laut Putin das Ziel der russischen Aggression gegen die Ukraine, diese zu entnazifizieren. Insbesondere die Regierung um den gegenwärtigen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat er mehrfach als eine Bande von drogenabhängigen Neonazis und Terroristen bezeichnet. Was ist von diesem Vorwurf zu halten? Zweifellos spielten bei dem gewaltsamen Umsturz vom 22. Februar 2014 auf dem Kiewer Euromaidan bewaffnete ultranationalistische Gruppierungen aus der Westukraine eine entscheidende, möglicherweise die entscheidende Rolle. Und in der postwendend verfassungswidrig installierten Umsturzregierung unter Ministerpräsident Arseniy Jatschenjuk, das vor der Verfassung für die Absetzung eines Präsidenten vorgeschriebene Quorum wurde verfehlt und der auch nach westlichem Standards demokratisch gewählte Präsident Viktor Janukowitsch war unter dem Druck der Ereignisse geflohen, befanden sich drei Minister mit rechtsextremem Hintergrund. Dennoch war die russische Bezeichnung der Kiewer faschistischen Putschjunta propagandistisch überzogen. In Klammern, in Russland weiß man sehr genau, dass man die Legitimation der eigenen Bevölkerung für noch so fragwürdige Militäreinsätze am ehesten erhält, wenn diese sich gegen tatsächliche oder angebliche Faschisten richten. Klammer zu. Der gegenwärtige ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj ist jedenfalls demokratisch gewählt und definitiv kein Nazi. Ihm die Legitimation abzusprechen, weil im Februar 2014 ein Putsch verübt wurde, er also ein indirekter Erbe dieses gewaltsamen Umsturzes ist, wäre von derselben schrägen Logik, wie wenn man die Legitimität der Präsidentschaft Wladimir Putins ausgerechnet mit dem Argument in Frage stellen würde, dass sein Vorgänger Boris Jelzin im Herbst 1993 ja das eigene Parlament beschossen habe. Nach wie vor gibt es vor allem in der Westukraine, nicht zuletzt auf dem Hintergrund der Bandera-Tradition, ultrarechte Gruppierungen, die auch mit der Nazi-Ideologie sympathisieren. Analoge Gruppierungen gibt es allerdings auch in Russland. Aber eine externe Militäraggression wäre in beiden Fällen das denkbar ungeeignetste Mittel, sie aus der Welt zu schaffen. Neues Stichwort: Holodomor und Holocaust oder nur ukrainische Opfer? Die Ukrainer nur Opfer? Der zweifelhafte Umgang mit der Wahrheit ist allerdings durchaus kein Privileg Wladimir Putins. Auch der Westen bedient sich bisweilen einer Argumentation, die man guten Gewissens als demagogisch bezeichnen kann. So übernimmt man beispielsweise hierzulande völlig unkritisch den ukrainischen Vorwurf, Russland sei für den Holodomor, die um die 3 Millionen ukrainischen Hungertoten 1932-33 im Zuge der Zwangskollektivierung verantwortlich. Hier handelt es sich um ein in den meisten postsowjetischen Ländern mittlerweile äußerst beliebtes geschichtsrevisionistisches Narrativ, das ich in anderem Zusammenhang einmal etwas akademisch-sperrisch als posthume Renationalisierung der Sowjetgeschichte bezeichnet habe und der auf folgenden simplen Satz hinausläuft: Schuld am Kommunismus waren immer nur die Russen. Nicht Vertreter einer bestimmten Ideologie, Bolschewiki, Kommunisten oder der KGB, waren also dieser Argumentation zufolge die Täter, sondern Vertreter einer bestimmten Nation. Das Gelbe gilt für die Opfer. Opfer waren nicht Kulaken, Kleinbauern, Adlige, Priester, Dissidenten, unliebsame Wissenschaftler und Künstler, sondern schlicht alle Völker der ehemaligen Sowjetunion, außer den Russen. Wie voluntaristisch diese Konstruktion ist, zeigt sich nicht zuletzt bezogen auf die genannte Hungerkatastrophe Anfang der 30er Jahre. Gehungert wurde nämlich auch außerhalb der Ukraine, nicht zuletzt in den fruchtbaren Kuban- und Schwarzerdegebieten im Nordkaukasus und in Kasachstan. Auch Russen sind dieser staatlich induzierten Hungerkatastrophe zu Hunderttausenden zum Opfer gefallen. Übrigens war der Hauptverantwortliche für die Millionen Hungertoten ein gewisser Josef Vissarionowitsch Stalin, gar kein Russe, sondern Georgier. Kurz, die ganze Argumentation stimmt hinten und vorne nicht. Sie wird nicht dadurch besser, dass der Westen sie auch noch nachbetet. Auf ähnlich fragwürdige Weise werden nun, wie von der grünen Europaabgeordneten Viola von Kramon-Treubadel, die ukrainischen Holocaust-Opfer für eine angebliche besondere deutsche Verantwortung der Ukraine gegenüber in Anspruch genommen. Ja, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine haben die Einsatzgruppen C und D der SS unter tatkräftiger Unterstützung der Wehrmacht grausigste Massaker an der jüdischen Bevölkerung verübt. Unter anderem in Babi Yar im Norden von Kiew, in Kamjanez, Podolsk und in Odessa, denen insgesamt Hunderttausende ukrainische Juden zum Opfer fielen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es unmittelbar nach dem Einmarsch der Wehrmacht im Juni 1941 in nahezu ganz Ostgalizien, der heutigen Westukraine, zu brutalsten blutigen Pogromen der ukrainischen Bevölkerung an den ortsansässigen Juden, im Jargon von SS und einigen Wehrmachtsgenerälen Selbstreinigungskräfte des ukrainischen Volkes, kam, die weder Frau von Kramontraubadel noch Präsident Selenskyj auch nur mit einem Wort erwähnen. Stattdessen führt man jetzt die jüdischen Holocaust-Opfer offensiv ins Feld, wenn ausgerechnet in der unmittelbaren Umgebung von Babi Yar ein Fernsehsender von russischen Geschossen getroffen wird. Der entsprechende Propagandaslogan lautet dann: Die ganze Ukraine ist jetzt zu Babi Yar geworden. Darunter macht man es nicht. Es ist halt immer bequemer, Opfer zu sein. Kommen wir zum Schluss, zu unserem Ausgangspunkt zurück. Kriegszeiten sind Zeiten der Demagogie, der falschen Erzählungen, der Lügen. Zur Deeskalation gehört auch das mühsame Geschäft, sie richtig zu stellen. Beliebt macht man sich damit weder auf der einen noch auf der anderen Seite.